Orgun McKenna. Orgun und der enträtselte Tod. 9. Beobachten. Sie können eine Menge beobachten, wenn Sie nur zuschauen. Yogi Berra. Sie schauten beide aus dem Fenster, Gesine und Orgun. Die Landschaft glitt am Zugfenster vorbei. In der Sonne sah die Landschaft fast wie im Frühling aus. Und nach dem trüben Winterwetter war dies eine wunderbare Abwechslung. Der glatte Spiegel eines Sees war zwischen einer Mauer von Buschwerk zu erkennen. Ein Vogelschwarm flog vom See auf und machte sich auf Richtung Sonne. Kein Wölkchen war am strahlend blauen Himmel zu sehen. Das Blau des Himmels spielte schon fast in Richtung Türkis. Die Natur erfindet sich immer wieder neu, dachte Orgun, und bleibt sich doch treu. Es war früher Nachmittag und sie saßen in der Regionalbahn nach Rostock. Der Zug war gut besetzt und die meisten trugen noch Masken. Es wurde auch in Durchsagen dazu aufgefordert. Orgun bemerkte, dass Gesine hin und wieder die Augen schloss und wegsackte. Der Zugbegleiter kam und da Gesine die Fahrkarten hatte, stupste Orgun sie an. Gesine schaute auf und kramte dann in den Außentaschen ihrer Cargohose, bis sie die beiden Fahrscheine gefunden hatte. Sie hielt sie dem Zugbegleiter hin. Dieser stempelte sie ab und zögerte dann doch einen Moment, bevor er weiterging und sagte zu Gesine, »Wo ist Ihre Maske?« Gesine sah ihn direkt an und sagte, »Für mich ist es vorbei, genug ist genug.« »Finden Sie das rücksichtsvoll?« sagte der Mann. »Es geht darum, Menschenleben zu retten.« Orgun bemerkte, wie Gesine einmal tief durchatmete, um die Fassung zu behalten. Dann sagte sie ruhig, »Ja, ich finde es sehr rücksichtsvoll, den Menschen gegenüber, die noch nicht vergessen haben, dass der Mensch hauptsächlich Sauerstoff braucht, um gesund zu bleiben. Und ich bin für mich sicher, dass es der Sauerstoff ist, der Menschenleben rettet.« »Aber es ist Vorschrift«, sagte der Zugbegleiter. »Wir sagen es doch dauernd durch.« »Auch Vorschriften darf man hinterfragen«, sagte Gesine, »und sich ein eigenes Bild machen und dann eine eigene Entscheidung treffen.« »Eine eigene Vorschrift, sozusagen.« »Wo kommen wir denn dahin?« sagte der Zugbegleiter. »In die Freiheit«, sagte Gesine, »wo wir hingehören.« »Dann muss ich Sie aus diesem Zug verweisen.« »Mich wird niemand aus diesem Zug verweisen«, sagte Gesine. »Ich habe ihn mit meinen Steuern und mit meinen Fahrkarten bezahlt, das alles hier.« »Ohne mich gäbe es diesen Zug gar nicht.« Der Mann schaute etwas hilfesuchend zu Orgun, der allerdings ebenfalls keine Maske trug. »Ich teile Ihren Standpunkt«, sagte Orgun. »Ich finde, sie hat es sehr gut erklärt.« Der Mann schüttelte den Kopf und ging weiter. »Gute Arbeit«, sagte Orgun zu Gesine, und dann schauten sie wieder eine Weile aus dem Fenster. »Ich war etwas überrascht«, sagte Gesine, »dass du als spiritueller Typ, will ich mal sagen, meinen Standpunkt teilst.« »Warum?« fragte Orgun. »Naja, ich meine Rücksicht und Nächstenliebe und solche Sachen.« »Was ist da dran rücksichtsvoll?« lachte Orgun, »den Wahnsinn mitzumachen. Jeder, der eine Maske tragen will, darf dies tun. Und jeder, der keine Maske tragen will, darf dies auch tun. So lebt und lernt es sich am besten. Dies ist ein Ort des freien Willens hier. Und solange ich an diese Welt glaube, wird diese Welt mir spiegeln, wofür ich mich entscheide. Wenn ich mich für meine Freiheit entscheide, auch wenn dadurch eventuell Konflikte entstehen, wird das Universum mir Freiheit spiegeln. Wenn ich mich den Vorschriften beuge, obwohl ich sie unsinnig finde, wird das Universum mir Opfersein spiegeln. Aber ganz so einfach ist das nicht, und du hast recht. Ich habe viele Lektionen mit diesem Thema für mich durchgearbeitet. Und damit meine ich Vergebungslektionen. Was meinst du mit Vergebungslektionen? Fragte Gesine. Ich meine damit, dass den Konflikt, den ich im Außen wahrnehme, eigentlich in meinem Inneren ist. Oder anders gesagt, die äußere Welt ist immer ein genaues Abbild meines inneren Geisteszustandes. Und jeden Konflikt kann ich nur wirklich lösen, wenn ich in meinem Inneren den Konflikt annehme und dort durch Vergebung löse. Es nützt aber auch nichts oder ist nicht spirituell, Konflikten einfach auszuweichen und sich in den Elfenbeinturm der Vergebung zu flüchten. Hört sich kompliziert und anstrengend an, sagte Gesine. Nein, ist es nicht, sagte Ogun, bleiben wir beim Maskenthema. Wenn du eine Maske trägst, trotzdem du ganz anderer Meinung bist und eigentlich gar keine tragen willst, und sie dann trotzdem aufsetzt, weil du es für spirituell oder für liebevoll hältst, landest du im Opfersein. Damit es nicht anstrengend wird, kannst du jetzt kleinschrittig vorgehen. Du kannst zum Beispiel die Maske erst nach Aufforderung aufsetzen. Dies macht schon einen gewaltigen Unterschied. Es ist der Schritt vom vorauseilenden Gehorsam zurück in Richtung Freiheit. Du kannst dann dazu übergehen, hin und wieder in die Auseinandersetzung zu gehen. Und dabei wirst du die Beobachtung machen, dass eine echte Auseinandersetzung viel liebevoller ist als ein stummer, vorauseilender Gehorsam. Und gleichzeitig schaust du dir selber zu bei diesem Prozess. Wenn es einen äußeren Konflikt gibt, weißt du, dass es auch einen inneren geben muss. »Wer sagt das?« fragte Gesine. Ogun lachte und sagte, »na zum Beispiel ein Kurs im Wundern oder Thukydides oder Shakespeare oder Goethe, such dir einen aus.« »Du kennst den Satz, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, richtig?« Gesine nickte. »Nun, dieser Satz besagt doch, dass wenn du keine Schönheit siehst, dass es im Auge des Betrachters liegt.« Und im Auge des Betrachters heißt doch im Geist des Betrachters. Es heißt also, wenn ich etwas anderes als Schönheit wahrnehme, sollte ich nach innen schauen, oder nicht? Das heißt also, sagte Gesine, wenn ich diesen seltsamen Zuchtbegleiter mit seinem vorauseilenden Gehorsam nicht schön finde, ist das meine Sache? Genau, sagte Ogun, für die Deutung der Welt sind eindeutig wir verantwortlich. Nicht schuldig, aber verantwortlich. Wir können die Welt auch ganz anders sehen. Wenn wir genau beobachten, können wir sehen, dass Ordnung herrscht, wo wir Chaos wahrnehmen. Und dass die Welt kein verrücktes Mysterium ist, sondern dass sie geistigen Gesetzen der Wahrnehmung folgt. Wir können durch Beobachten Muster wahrnehmen, die uns vorher nicht aufgefallen sind. Und ja, wir können uns bewusst dazu entscheiden, die Welt anders zu sehen. Wir haben die Wahl. Ist es das, was ein Kurs im Wundern Vergebung nennt? Fragte Gesine. Hoppla, sagte Ogun, du hast doch nicht etwa heimlich im Kurs gelesen. Na ja, sagte Gesine, ich habe mir mal einen gekauft. Ich kann ihn ja wieder verkaufen, wenn er mir nicht gefällt. Ich finde ihn allerdings ziemlich kompliziert. Sagte Ogun, aber vielleicht ist es die Welt, die kompliziert ist. Im Kurs heißt es, in dieser wahnsinnig komplizierten Welt scheint der Himmel die Form einer Wahlmöglichkeit anzunehmen, anstatt einfach zu sein, was er ist. Aber zurück zu deiner Frage. Ja, Die Welt anders zu sehen, das nennt der Kurs Vergebung. Und ich soll einfach allen so vergeben, sagte Gesine provokativ. Allen Mördern, allen Pädophilen, weil die Welt ja ganz anders ist, richtig? Nein, sagte Ogun, es geht darum, deinen eigenen Film zu vergeben. Deiner Familie, deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen, deinen Freunden. Also den Figuren, die täglich in deinem Film auftauchen. Wenn da dort ein Mörder oder Pädophiler auftaucht, ja, dann solltest du dich damit beschäftigen. Also kurz gesagt, arbeite mit dem Personal, was dir zugeteilt wurde. Oder besser, was du dir selber zugeteilt hast. Lass dich nicht von Massenmedien in imaginäre Welten ziehen, sondern bleib einfach bei deiner alltäglichen Erfahrung. Das ist der Film, den du vergeben kannst. Und in der Tat wird er sich Schritt für Schritt dabei ändern, das wirst du merken. Stell dir einen von diesen modernen Kinopalästen vor, wo du zwischen 10 Filmen wählen kannst. Und stell dir vor, dass du alle 10 Minuten den Saal wechselst und einen anderen Film siehst. Würde es dir dann noch gelingen, einen Sinn in diesem Durcheinander zu sehen? Also schalt die Massenmedien einfach ab, nimm deine Zeitung als Unterlage beim Schuheputzen oder beim Malen. Du wirst dies alles nicht mehr brauchen. Und dein eigener Film wird dir bewusst werden. Und diesen eigenen Film kannst du Schritt für Schritt durch Vergebung in einen glücklichen Film verwandeln. Und langsam entdecken, dass es gar keine Tragödie, sondern eine Komödie ist. Gesine schaute Ogun noch eine Weile an, dann fielen ihr wieder die Augen zu. Eine Weile sah Ogun noch aus dem Fenster und dann schlief auch er ein. Sie wurden erst durch eine Durchsage geweckt. Rostock Hauptbahnhof. Dieser Zug endet hier. Wir bedanken uns, dass Sie mit der Deutschen Bahn gefahren sind. Danke, sagte Ogun. Danke ebenfalls. Sie hatten sich entschlossen, zu Fuß zu gehen. Ihr Ziel war die Fankneipe Rote Erde in der Hans-Sachs-Allee in der Nähe des Ostseestadions. Ogun hatte mit ein wenig Recherche herausgefunden, dass das Fanfoto, welches Gerhard mit 4 anderen Fans zeigte, in dieser Fankneipe aufgenommen worden war. Die Ostseetümmler in der Fankneipe Rote Erde in Rostock in der Nähe des Ostseestadions. Sie waren jetzt ungefähr 40 Minuten quer durch Rostock gelaufen und mussten ganz in der Nähe sein. Sie hatten sich einfach durchgefragt und hatten festgestellt, dass die meisten diese Fankneipe kannten. Sie stapften beide in gemächlichem Tempo nebeneinander her. Ogun arbeitete mit seinem Satz. Gott ist nur Liebe und deshalb bin ich es auch. Natürlich war es eine Möglichkeit, diesen Satz oder diesen Gedanken wie ein Mantra zu wiederholen. Dann half der Gedanke, sich im Hier und Jetzt zu fokussieren. Und ablenkende Gedanken wie ein Schutzschild fernzuhalten. Dies funktionierte bei großer Unruhe sehr gut, war aber noch nicht das Ziel der Arbeit mit dem Übungsbuch. Das Ziel war, über die Gedanken hinauszukommen. Oder wie es im Übungsbuch in der 5. Wiederholung heißt, wir wenden die Worte an und versuchen immer wieder, über sie hinaus zu ihrer Bedeutung zu gelangen, die weit jenseits ihres Klanges liegt. Der Klang wird schwächer und verschwindet, wenn wir der Quelle der Bedeutung näher kommen. Hier ist es, wo wir Ruhe finden. Beim Gehen an der frischen Luft konnte man besonders gut geistig arbeiten, fand Ogun. Ogun hatte den Gedanken wiederholt und dann angefangen, ein inneres Zwiegespräch darüber zu führen. Wenn er alleine unterwegs war, machte er dies auch gerne laut, aber er wollte Gesine nicht in ihren Gedankengängen stören. Gott ist nur Liebe und deshalb bin ich es auch. Stimmt die erste Prämisse, fragte er sich, ist Gott nur Liebe? Überprüfen wir es. Gott konnte nur ein Synonym für das Sein selber sein. Das Sein, welches dem Gewahrsein oder dem Bewusstsein zugrunde liegt. Und in diesem Gewahrsein durfte alles erscheinen und auch alles wieder gehen. Diese alles erlaubende Haltung kann man Liebe nennen. Also stimmte die erste Prämisse. Schauen wir weiter, dachte Ogun. Ist die Schlussfolgerung richtig, dass ich auch Liebe sein muss, wenn Gott Liebe ist? Dieser Satz war gleichbedeutend mit dem Satz »Ideen verlassen ihre Quelle nicht«. War es vorstellbar, dass die Idee der Liebe etwas anderes hervorbrachte als Liebe? War es vorstellbar, dass der Samen einer Eiche eine Linde hervorbrachte? War es vorstellbar, dass eine Katze einen Hund gebiert? Ogun schüttelte unwillkürlich den Kopf. Nein, es war nicht vorstellbar. Das Ich Bin, das im Gewahrsein erscheint, muss auch Liebe sein. Es wurde geboren aus der Haltung der vollkommenen Akzeptanz. Also musste sie sich in ihm spiegeln. Okay, sagte Ogun, gehen wir in die Erfahrung. Wenn ich so erschaffen wurde, kann es nicht sein, dass ich es werden muss. Ich bin es ja schon. Also ging es nicht darum, etwas zu werden, sondern es ging darum, es zuzulassen. Ich bin der Boden, auf dem ich gehe. Ich bin die Luft, die ich atme. Ich bin die Sonne, die auf diesen Körper scheint. Ich bin der Wind, der von der Ostsee kommt. Ich bin, wir sind da, sagte Gesine. Ogun blieb unwillkürlich stehen und musste lachen. Ja, wir sind immer da, dachte er. Wir wollen nur nicht aufwachen. Ist was? Fragte Gesine. Nein, sagte Ogun, ich habe nur mit meinem Kurssatz gearbeitet. Lass uns reingehen. Die Kneipe Rote Erde war ein klassisches Vereinsheim, das sich langsam zu einer öffentlichen Kneipe entwickelt hatte. Wie der Name Rote Erde schon andeutete, war es direkt an einen Sportplatz angeschlossen. Die Einrichtung war einfach und rustikal. Die eine Fensterseite gab den Blick auf den Sportplatz frei, der allerdings jetzt nicht mehr aus roter Erde bestand, sondern aus einem grünen Rasen, wahrscheinlich Kunstrasen, wie es heute oft üblich war. An den Wänden hingen jede Menge Vereinswimpel und auch Fußballschals. Dort hing der FC Liverpool einträchtig neben Erzgebirge Aue. Anscheinend gab es auch eine recht erfolgreiche Frauenmannschaft, denn ein großes Mannschaftsfoto hing an prominenter Stelle neben dem Tresen. Außerdem entdeckte Ogun an einer Wand eine Art Wikingerhelm mit zwei Hörnern. Sie waren im Moment die einzigsten Gäste. Sie studierten die Speisekarte und bestellten dann jeder ein alkoholfreies Weizen und eine Tomatensuppe. »Wie willst du die Sache angehen?« fragte Gesine. »Gar nicht«, sagte Ogun. Gesine sah ihn fragend an, »warum sind wir dann hier?« »Weil du die Sache angehen wirst«, sagte Ogun. »Du weißt am besten, was du über Gerhard herausfinden willst. Außerdem bist du heute gut in Form.« »Das stimmt«, sagte Gesine, »die Zugfahrt ohne Maske hat mich sehr erfrischt. Aber warum bezahle ich dich dann?« Als Bodyguard, sagte Ogun, du hast manchmal ein Talent, Leuten kräftig auf die Füße zu treten. Gesine grinste und kramte dann aus der Tasche ihrer Cargohose ein Foto von Gerhard und legte es auf den Tisch. Im Moment waren sie die einzigsten Gäste. Eine Frau um die 50, die auch die Bestellung aufgenommen hatte, brachte die Getränke und das Essen zusammen auf einem großen Tablett. Sie war etwas untersetzt, wirkte aber sehr sportlich und trug ein Fantrikot von Hansa Rostock, auf dem vorne groß Hetty stand. Sie stellte die Sachen ab und wünschte guten Appetit. »Hätten Sie vielleicht einen Moment Zeit?« fragte Gesine mit betont sanfter Stimme. »Ich heiße Gesine Schwab und bin die Tante von Gerhard Schwab. Und das ist mein Begleiter, Ogun McKenna. Mein Neffe ist vor einiger Zeit verstorben und ich oder wir sind im Moment dabei, seinen Spuren durch dieses Leben zu folgen.« Hetty nickte und sagte dann, »Mein Beileid.« Sie schaute sich das Foto einen Moment an und wirkte sehr berührt. Dann setzte sie sich wortlos an den Tisch. Ogun bemerkte, dass sie Tränen in den Augen hatte. »Jeder hier kennt ihn, wissen Sie? Für uns war er Häger, der Wickiger. Und wir mochten ihn alle sehr gerne. Ich bin übrigens Hetty, das ist die Abkürzung von Hedwig, und ich bin die Wirtin hier. Wenn Sie wollen, erzähle ich Ihnen die Geschichte von Häger. Aber geben Sie mir noch einen Moment Zeit. Und essen Sie bitte Ihre Suppe, kalt schmeckt sie nicht.« Als sie sich gefasst hatte, begann sie zu erzählen. Häger nannten wir ihn, weil er immer diesen Wikingerhelm aufhatte, den sie da vorne neben der Theke hängen sehen. Irgendjemand hatte ihn dem vor, ich weiß nicht mehr, über 10 Jahren zum Geburtstag geschenkt. Es ist ein richtig schweres Dingen. Und Gerhard oder Häger pflegte ihn zu allen Spielen von Hansa Rostock aufzusetzen. Bei Heimspielen hier im nahegelegenen Ostseestadion und bei Auswärtsspielen oft hier in der Kneipe. Oder er fuhr mit seinem Fanclub, den Ostseetümmlern, auch zu vielen Auswärtsspielen überall in Deutschland. Er war kein Kind von Traurigkeit, wie man so sagt. Und es wurde viel und mächtig gefeiert. Häger war dabei ziemlich unverwüstlich, und irgendeiner hatte die Idee aufgebracht, dass es Glück brachte, wenn man die Hörner seines Helms anfasste. So wurde er regelrecht zu einer Art Maskottchen für uns, auch wenn es ehrlich gesagt nicht immer funktionierte mit dem Anfassen. Zumindest der Fußballgott ließ sich davon anscheinend nicht immer beeindrucken. Dann, es muss so vor ungefähr 4 Jahren gewesen sein, wurde es auf einmal ganz anders. Gerhard war in Urlaub gewesen. In Lanzarote, wenn ich mich recht erinnere. Und irgendetwas muss dort passiert sein, was ihn sehr verändert hat. Er war noch immer ein großer Menschenfreund, aber die Party interessierte ihn nicht mehr. Und anscheinend auch nicht der Fußball. Er hat seinen Helm hier an diese Wand genagelt, damit jeder weiterhin die Möglichkeit hatte, die Hörner anzufassen. Und dann wurde es immer stiller um ihn. Er war bei keiner Party mehr dabei. Aber er kam trotzdem hin und wieder hier vorbei, um mich zu besuchen, wenn er zur Ostsee fuhr. Er liebte es, dort einfach am Meer zu sitzen, sagte er immer. Er kam dann genauso wie Sie jetzt sehr früh, so dass er eigentlich nur mit mir Kontakt hatte. Er ließ zwar Grüße ausrichten, war aber nach einer Stunde wieder weg. Wir sprachen dann immer von alten Zeiten. Was aber wirklich mit ihm in diesem Urlaub passiert ist, weiß ich nicht. Er sprach nie darüber. Der Fanclub Die Ostseetümmler machte dann noch eine Weile ohne ihn weiter, aber irgendwie fehlte ohne Häger das Salz in der Suppe. Der Fanclub fiel auseinander, aber zu zweien von ihnen habe ich noch Kontakt. Da ist Lotte, sie ist Ärztin in Greifswald und kommt ab und zu den Heimspielen hierher. Und Markus, ein großer Kerl, er hat lange in Rostock auf der Werft gearbeitet und er hat diesen Helm gebastelt. Vor 2 Jahren hat er geheiratet und ist irgendwo an die Ostsee gezogen. Ich habe keine Adressen, aber ich habe von beiden die Handynummern. Die kann ich Ihnen geben. Hetty schniefte und putzte sich die Nase. Danke, sagte Gesine. Danke, danke. Es war so schön für mich, von Gerhard oder Häger zu hören. Sie kramte ihr Portemonnaie aus der Tasche, aber Hetty fiel ihr in den Arm und sagte, nein, das geht aufs Haus. Sie gingen zu dem Wikingerhelm an der Wand und Gesine fasste beide Hörner an und sagte laut zu Hetty, ich wünsche allen viel Glück, die Gerhard kannten. Grüßen Sie bitte alle von mir, auch wenn Sie mich nicht kennen. Aber die gemeinsame Liebe zu Gerhard oder Häger verbindet uns doch, oder? Hetty nickte. Ogun fasste beide Hörner an, schaute Hetty an und sagte, ich wünsche Ihnen und dem Hansa Rostock einen grandiosen Sieg im nächsten Heimspiel. Hetty lachte und sagte, sehr gut, es kommt nämlich Bayern München. Die können immer eine Niederlage im Ostseestadion vertragen.